Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Hallo. Wir sind wieder hier, um über die Nachrichten aus der Anime-Welt zu reden, was alles vorgefallen ist, neu angekündigt worden ist, neue Trailer, neue Rekorde. Okay, haben wir heute nicht unbedingt. Wo jemand gekauft worden ist, alles Mögliche ist dabei. Wieder, wie immer. Wir haben eine kleine Nachricht aus Deutschland, zu der wir zuerst kommen können, denn wir hatten ja in der Vergangenheit schon mal darüber gesprochen. Es gab ja eine neue Ankündigung zu der zweiten Staffel von Dorohedoro, dass die ja in der nächsten Saison starten wird, ab 1. April. Und Crunchyroll hat jetzt verlauten lassen, dass sie sowohl die erste Staffel jetzt hinzugefügt haben, das heißt, man kann die erste Staffel von Dorohedoro jetzt auch schon dort gucken, und die zweite Staffel wird es dann auch bei Crunchyroll ab dem 1. April geben. Das ist halt insofern interessant, dass eben die erste Staffel bei Netflix bisher exklusiv gewesen ist.
Ja. Ist es jetzt zu Crunchyroll gewandert?
Ich schätze, die zweite Staffel wird auch noch dann auf Netflix laufen, weil es bei der Ankündigung ja irgendwie hieß, dass es auf mehreren Streamingdiensten laufen wird. Wir haben nur noch nichts von Netflix dazu gehört.
Ja, ist nur die Frage, ob es dann erst später läuft. Ah, nee, hier Netflix, ich habe mich gerade mal eingewählt, da hieß es gleich, neue Staffel kommt bald.
Ach, auf Netflix steht schon, okay.
Ja,
ich habe aktuell kein Netflix, deswegen kann ich das da leider nicht nachgucken. Aber okay, dann, ja, da könnt ihr jetzt selbst entscheiden, ab 1. April, wo ihr das gucken wollt. Dann kommen wir auch zu den neuen Anime-Ankündigungen. Und da fangen wir an mit Pilzen.
Oh.
Denn Fungus and Iron ist ein Manga, der eine Anime-Adaption bekommen soll. Und ja, da haben wir jetzt noch nicht allzu viele Infos zu bekommen, halt ein Poster und mehr eigentlich nicht. Es wird ein TV-Anime sein, der dann halt eben irgendwann in Zukunft rauskommt. Und ja, ich habe mir die Prämisse mal angeschaut und das sieht eigentlich nach einer interessanten Welt aus. Es spielt halt irgendwie auf einer Erde, die überwachsen ist mit riesengroßen Pilzen, und unser Protagonist ist eigentlich jemand, der im Auftrag der Regierung unterwegs ist, bis er eine junge Frau begegnet, die ihm dafür sorgt, dass er alles, was er über die Regierung bisher wusste, ins Wanken gerät und er sich der Rebellion anschließt.
Sehr cool. Ja, ich muss hier ein Lob aussprechen für den Titel. Ne? Als jemand, der Schreibstil sehr schätzt, ist das ein wunderbarer Titel. Er ist kurz, er hat zwei Worte, die sehr bildlich sind. Du kannst dir das sehr gut vorstellen, ne? Die Pilze und das Eisen. Und die sind natürlich noch gegensätzlich. Ne? Der eine weich und organisch, das andere hart und nicht organisch. Super, geile Spannung, fetter Titel, einer der besseren.
Ja, bin ich auch sehr gespannt. Das Poster, was ich da habe, was auch dazu jetzt bisher veröffentlicht worden ist, auf dem Social-Media-Account zum Anime, sieht auch sehr cool aus, wie da halt Figuren in diesen grauen Anzügen irgendwie unterwegs sind, in so halt einem einem Pilzwald, wirklich mit riesengroßen Pilzen. Dann haben wir Skull Dragon's Precious Daughter. Ist auch ein Manga, der eine TV-Anime-Adaption bekommen soll. Hier haben wir zwar auch noch keinen Trailer, aber zumindest ein paar mehr Infos bekommen. Nämlich wird die Anime-Umsetzung bei Studio Doga Kobo umgesetzt. Unter der Regie von Kuniyasu Nishina. Ist wieder ein Regiedebüt, aber hat vorher einzelne Episoden bei ein paar Doga Kobo und auch anderen Serien Regie geführt, unter anderem in den ersten zwei Staffeln von Oshinoko. Und ist hier die Geschichte von einem Drachen, der schon sehr alt ist und sich dem Ende seines Lebens naht und eigentlich damit auch schon ziemlich content ist, also so bereit ist abzugehen und in den ewigen Schlaf zu verfallen, bis er eines Tages ein junges Mädchen in einem Wald begegnet und sie im Prinzip für 5 weitere Jahre noch großzieht, bis sie dann 10 Jahre alt ist und er letztlich stirbt. Nur hat sie bis dahin so viel magisches Potenzial entwickelt, dass sie einen Zauberspruch wirkt, mit dem er als skeletterner Drache, als untoter Drache zurückkehrt.
Jau, das ist irgendwie clever, cool und trotzdem eigentlich düsteren Inhalt sieht so herzallerliebst aus, ne? Und Doga Kobo macht's, das ist schön, das ist Fantasy-Entspannung.
Ja, klingt eigentlich... Also auf eine gewisse Weise dann doch noch wholesome. Mhm. Dann haben wir Neues von Comics Wave Films. Das ist das Studio, was ja auch die ganzen Filme von Shinkai macht.
Yes.
Und die hatten vor 2 Jahren schon mal angekündigt auf der Anime Japan, dass sie an einem Film arbeiten mit einem Rookie-Regisseur, mit einem ganz neuen Regisseur. Und jetzt ist dieser auch offiziell angekündigt. Shiranui wird am 21. August in den japanischen Kinos laufen, ist ein Kurzfilm, also kein Spielfilm. Auch wenn wir jetzt die genaue Länge noch nicht wissen, aber ist auf jeden Fall kürzer als 40 Minuten und wird eben Regie geführt von Ryo Katanosaka, ein Indie-Regisseur, der halt vorher ja eben Zeug auf Social Media und YouTube und so weiter in seiner Freizeit gemacht hat und eben irgendwie dann einen Job bei Comics Wave Films bekommen hat. Und dort das direkt halt eine Regiearbeit abliefert.
Das ist der Traum, ne? Meine Güte. Aber ja, ich weiß jetzt nicht, ob es an Comics Wave liegt oder am Regisseur. Der Trailer sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich interessant aus. Obwohl ich nicht genau weiß, was ich daher machen soll. Es ist eine wilde Mischung aus Bildern.
Ja, ist also so 100% erkennt man jetzt, wie bei auch anderen Comics-Wave-Films-Produktionen, die ohne Shinkai sind, sehen die dann meist doch noch immer sehr aus wie ein Shinkai-Film. Ich finde hier nicht so 100%. Mhm. Und es sieht trotzdem, also es sieht sehr, sehr hübsch aus. Es sind auch ein paar interessante verschiedene Stilmittel irgendwie drin. So diese krasse Schraffurzeichnung von einem Gesicht, die da irgendwie gegen Ende drin ist. Aber dann auch dieses sehr bunte Licht, was auf den Protagonisten einfällt, in einem anderen Shot durch dieses Glasfisch oder was auch immer er da guckt.
Ja.
Und ja, die Geschichte klingt auch recht, ist so eine Mischung aus relativ tragisch und ernst und gleichzeitig was Fabelhaftem. Das Ganze spielt nämlich in einer Küstenstadt in Kumamoto im Sommer 1996. Unser Protagonist ist ein 10 Jahre alter Junge und sein Vater ist ein, ja, sehr gemeiner Alkoholiker. Und das Einzige, was ihm, dem Jungen in seinem Leben bisher Freude bereitet hat, sind Austausche mit einer Gottheit namens Benchan, die ihm als junges Mädchen auftaucht. Und ja, die beiden verbringen halt sehr viel Zeit gemeinsam, bis er seinem Vater entrissen werden soll und in ein Heim gesteckt werden soll und dann zu Benchan kehrt und sich anscheinend irgendwas wünscht, was dann schief nach hinten losgeht.
Jo, düster.
Ja, sieht auf jeden Fall interessant aus. Bin ich mal sehr gespannt, was da letzten Endes für einen Film rauskommt. Am 21. August, wie gesagt, in den japanischen Kinos. Dann haben wir wieder Neues von Anime Festa. Da gibt es nämlich einen Manga, der grob übersetzt heißt, wie nennt man das an der Uni nochmal? Meine Kollegin im gleichen Semester, im gleichen Seminar, ist eine, ja, Adult Video Schauspielerin, also eine Pornodarstellerin. Und eben das bekommt eine Anime-Adaption. Ist nur interessant, dass sie dann für die Anime-Adaption das AV-Actress ausgetauscht haben gegen sie ist eine Sexy-Actress. Im Titel.
Ja. Frag mich, ob das... Obwohl, nee, tatsächlich im Manga heißt es auch Sexy Actress im Titel. Das ist nur, das ist komisch, dass sie dann im japanischen Titel für die Anime-Serie das mit der AV, also mit der Adult Video-Dings machen. Keine Ahnung, was da in den Leuten vorgeht.
Aber ja, die Story, ich meine, steht im Prinzip im Titel. Wir haben einen Protagonisten, der guckt Pornos und stellt dabei fest, dass seine Mitschülerin auf der Uni da eben in einer dieser Pornos ist. Und sie sagt dann, ey, ich penne mit dir, wenn du das niemandem weiterverrätst.
Ist auch irgendwie ein bisschen altmodisch, ne? Ist es nicht heute normal, dass du herkommst, sag, ich bin dein Oschi, gib mir mein Autograf, bitte.
Das stimmt. Eigentlich, ja. Eigentlich müsste er sie verehren. Dann, da haben wir auch direkt einen Trailer dazu. Nämlich Bless. Bless ist ein Manga, der 2027 eine Anime-Adaption bekommen soll. Und die Geschichte von zwei Teenies erzählt. Der eine ist so ein sehr androgyner Junge, der super hübsch ist und halt eben die ihm eine Karriere in der Modeindustrie versprochen worden ist. Die andere ist eine sehr großgeratene Dame mit so mit Freckles im Gesicht, mit so, wie nennt man das nochmal auf Deutsch?
Sommersprossen.
Genau, mit Sommersprossen. Und ja, die beiden schließen sich zusammen, um die Modeindustrie zu erobern. Anime-Adaption wird umgesetzt bei A1 Pictures, soll nächstes Jahr rauskommen unter der Regie von Shotaro Kitamura, der auch zuletzt bei A1 Pictures Maki Ine Too Many Losing Heroines Regie geführt hat. Und der Trailer, der dafür rausgekommen ist, sieht unglaublich gut aus.
Meine Güte, der Trailer ist so ein Flex. Ach du Scheiße. Also, ich hätte nicht gedacht, dass eine Szene, in der einfach ein Mädel ein Make-up bekommt, so ein Spektakel sein könnte.
Ja. Das ist, also es ist so unglaublich detailliert dargestellt. Auch die Close-Ups sehen so gut aus. Also diese Szene, wo sie Lippenstift aufgesetzt bekommt, wie gut die Lippen gezeichnet sind.
Ja, es ist Wahnsinn.
Und dann auch, wenn sie dann den Walkway, in den Catwalk runtergeht, also auch die Animation von ihrem Lauf ist sehr gut. Also, und halt, ich mag das Charakterdesign von den beiden echt sehr gerne.
Ja, das ist volle Kanne Jose-Design.
Ja, die Augen sind irgendwie noch so interessant, weil sie so blass gläsern irgendwie auf eine Art wirken, die Pupillen.
Ja, die sind sehr weich gezeichnet. Also sie haben den Blur-Filter auf Maximum gestellt.
Auf jeden Fall. Also es ist ein richtig, richtig hübscher Trailer. Bin ich sehr gespannt, was das zu erzählen hat. Generell Anime und Manga über irgendwie die Modeindustrie und vor allem Figuren, die ja da versuchen zurechtzukommen, finde ich sehr interessant. Da gab es ja schon einige unterschiedlichste, sowohl sowas wie Paradise Kiss oder was ich zuletzt ja auch im Anime Slam Podcast hatte mit Princess Jellyfish oder auch einer der moderneren Titel war Run Down the Walkway.
Smile Down the Runway, oder was?
Smile Down the Runway, ja, genau.
Ja, den fand ich aber irgendwie ein bisschen anstrengend. Die anderen, da war irgendwie mehr so die Liebe an der ganzen Mode mit dabei und am Schaffen. Und das andere war einfach so ein bisschen die Oshinoko-Variante von wegen, wir zeigen dir die dreckige Unterseite von der Fashion-Szene.
Ja, es war so ein bisschen wie ein Shonen-Anime, hatte ich das Gefühl. Also den Smile on the Runway war ich auch so kein so großer Fan von, aber es war schon noch interessant.
Ja. Naju.
Ja, wie gesagt, das dann nächstes Jahr. Wir haben aber noch dieses Jahr Dinos. Dinosaurier. Dino. Ja. Planosaurus Gachi Case Butsubu. Ja, der Club der ernsthaft ausgestorbenen Dinosaurier.
Ja. Ernsthaft, statt nur zum Spaß ausgestorben.
Das ist eine Spiel- oder ich hätte jetzt fast Spielzeugreihe gesagt, aber das stimmt ja nicht ganz. Das ist eine Modellbaureihe, eine Plastik-Modellbaureihe, die so Anfang 2023 in Japan in den Start gegangen ist, wo man dann halt Dinosaurier zum selber basteln und anmalen bekommt. Mhm. Und im Prinzip halt, ne, Dinosaurier-Gunplas. Oh, und diese Modellbaureihe bekommt jetzt eben eine Anime-Adaption, die im Juli, im Sommer, an den Start geht.
Ja, das sieht wie eine lustige Kids-Serie aus, nur dass teilweise die Dinos viel zu geil animiert sind.
ist interessant, es bedient sich auch so ein bisschen verschiedene Stilmittel in der Art und Weise, wie es die Dinos darstellt. Die sind manchmal CGI und dann sind da noch irgendwie andere Szenen mit drin. Die Anime wird gemacht bei SMDE, also Shogakukan Music and Digital Entertainment, die eben auch die Duel Masters Anime machen. Und der Regie von Hiroki Itai war jetzt, wenn ich mich recht entsinne, ein Regiedebüt, aber hat sehr viele einzelne Storyboards und Episoden bereits Regie geführt in zahlreichen verschiedenen Serien. Und ja, die Designs sehen auch sehr so typisch so Young Shonen Sachen aus, so halt für eine sehr junge Zielgruppe, also eben halt auch schon sehr in Richtung von sowas wie Duel Masters. Finde ich jetzt aber nicht unbedingt uninteressant. Wir werden später noch mal zu Dinosauriern kommen, auf eine gewisse Art und Weise. Hier im Laufe dieses Podcasts. Und ich meine, ich kann es auch nicht abstreiten, dass ich als Kind Dinosaurier ganz cool fand.
Ja. Ich habe Dinosaurier gemocht aus den Science-Fiction-Cartoons, wenn sie riesengroße Panzerungen und Laserkanonen drauf hatten. Fand ich sehr gut.
Und zu guter Letzt haben wir noch JM. JM ist der aktuell laufende Manga von Masao Otake, der Mangaka von Hinamatsuri. Und JM soll jetzt auch eine Anime-Adaption bekommen. Und da haben wir noch nicht allzu viele Infos zu. Die Geschichte ist eben, wir haben einen professionellen Hitman, der halt mega krass ist und eigentlich, ne, irgendwann damit aufhören wollte, und dann waren alle Syndikaten der Welt dann auf einmal hinter ihm her, so ein bisschen John Wick-Style. Nur dass er anscheinend so viele Leute ausgelöscht hat, dass sie irgendwann gesagt haben, okay, der Typ ist zu krass, also wir müssen jetzt aufhören. Es sterben einfach nur alle, die wir ihm hinterher schicken. Und der läuft eines Tages zufällig in ein Mädchen hinein, und genau in dem Moment wechseln die beiden die Körper. Und wir haben jetzt ein 10-jähriges Mädchen, die in der Schule gemobbt wird, weil sie halb Japanerin, halb Amerikanerin ist. Und im Körper eines krassen Hitmans und einen krassen Hitman im Körper eines 10-jährigen Mädchens.
Okay. Lustige Zutaten. John Wick, Leon der Profi und Körperwechseln. Das hört sich tatsächlich spaßig an.
Kann ich mir auch vom Autor von Hinamatsuri vorstellen, dass es gut ist, tatsächlich. Mhm. Hinamatsuri war ja auch schon sehr, mit einem gewissen Charme, also nicht die Art von Charme, die ich meine mit Romantisierung der Yakuza, auch wenn das da natürlich mit reinspielt, aber hat das natürlich auch auf eine interessante Art und Weise schon so eine Art in die Richtung behandelt. Mhm. Dann, wir haben einige Updates. Zuerst, I Became a Legend After My 10-Year-Long Last Stand sollte im April an den Start gehen, ist verschoben worden auf den Juli. Mhm. Wie immer wird halt gesagt, um ein besseres Endprodukt zu erschaffen. Ja, Kann ich, weiß ich, aber ich hätte es auch nicht viel mitgekriegt hier zu den Hintergründen. Studio Gecko ist auch noch relativ neu. Die haben, glaube ich, auch noch nicht so viel als Lead-Studio produziert in der Vergangenheit. My One Hit Kill Sister war eine der Sachen zuletzt.
Ja.
Bestimmt auch wieder das Typische von Anfang des Jahres, chinesisches Neujahr, nicht mitgerechnet.
Generell so weiß ich nie genau, ob ich sagen soll, das Glas ist halb voll oder das Glas ist halb leer. Ne? Weil entweder wird es verzögert, weil irgendjemand beim Management es vergeigt hat und die armen Zeichner völlig überlastet sind. Oder es wird verzögert, weil irgendwie man sich's nicht leisten kann, seine Zeichner zu überlassen, weil es gibt keinen Ersatz für Zeichner. Die sind wie Gold. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist die Wahrheit irgendwo in der Mitte.
Ja. Dann haben wir einen ersten richtigen Trailer für Darasan of Reva. Da hatten wir die Ankündigung erst von ein paar Podcasts, ist noch nicht so lange her, über halt zwei Kinder, die an einen Wald gehen und dort auf ein Monster stoßen und sich mit diesem Monster anfreunden. Und womit ich dabei nicht gerechnet hatte bei der Ankündigung, weil der Trailer das auch noch nicht so hergab, der erste Trailer, der war so ein bisschen noch auf Spooky getrimmt. Ist, dass es eine so eine Schlangendame ist. Ich weiß jetzt das Wort nicht mehr dafür. Also Unterkörper ist Schlange, Oberkörper ist Mensch.
Ja, ja.
Und die ist anscheinend gerne in recht freizügigen Klamotten auch unterwegs, als wäre das hier dieser Monster-Edgy-Anime.
Okay, es ist eine Edgy-Komödie. Alles klar.
I guess. Ja. Der Trailer sieht, na, okay aus, also, weiß ich nicht, bin ich jetzt, glaube ich, auch nicht so unbedingt die Zielgruppe. Es ist halt so sehr so irgendwie so, der Humor ist halt sehr stumpf, der hier präsentiert wird.
Ja, aber ja. Sie ist mehr Monster Girl, sie hat vier Arme, die ist mehr wie so eine hinduistische Kriegsgottheit oder sowas.
Mit einem Schlangenunterkörper.
Ja.
Und großen Brüsten.
Na
jo. Ja, das soll dann im Juli, sagt uns der Trailer, dann auch rauskommen. Wir haben auch einen ersten Trailer zum Suikoden-Anime.
Ui.
Yes, den hat Konami ja letztes Jahr angekündigt, ne, mit einer großen neuen Suikoden-Offensive. Wir hatten die Remakes im ersten und zweiten Teil, wir haben ein neues Mobile-Game und wir kriegen jetzt eben diesen Anime. Der, verrät uns der Trailer, soll im Oktober rauskommen. Ist ja interessanterweise dann auch die gleiche Season, in der auch ein anderer Anime von Konamis Anime-Studio rauskommt. Da hatten wir die Ankündigung erst zuletzt. Und ja, ist ehrlich gesagt kein guter Trailer wirklich, weil der hat nicht so viele interessante Szenen wirklich drin. Es ist halt wieder sehr viele Leute stehen und reden. So, es gibt so ein paar Szenen, wo Figuren mal so ein bisschen kurz ihre Waffe auspacken oder schwingen. Auch selbst wie die Synchronsprecher vorgestellt werden von den Figuren, ist ein bisschen irreführend, weil es teilweise das Footage nicht so 100% zu dem passt, wen sie gerade vorstellen.
Ja, also besonders wenn du diesen Kram nicht kennst, dann kriegst du hier nur ein Dutzend Charaktere an den Kopf geschmissen im Schnellfeuermodus und ja, was willst du damit anfangen?
Ja, also man sieht schon so ein bisschen, dass auf jeden Fall auch so dieses Town-Building-Element, was Suikoden 2 da mitgebracht hat, wird auch so ein bisschen mehr mit integriert. Also kriegt man schon so ein bisschen das Gefühl, die haben da so ihre einzelne Burg da irgendwie und da wird, die wird dann auch irgendwie großgezogen und währenddessen geht's halt irgendeine große Verschwörung so im Hintergrund los. Suikoden hat er zwei, im Speziellen hat er, glaube ich, irgendwie über 100 Figuren oder so, die man rekrutieren kann, theoretisch, und die alle eine eigene Story haben. Also weiß ich auch noch nicht so 100%, was der Anime dann machen wird. Der wird wahrscheinlich sehr viele Figuren cutten müssen. Und ich kann es mir halt aus diesem Trailer noch nicht so wirklich vorstellen, was der Scope von diesem Anime letzten Endes ist, weil zu versuchen, die Geschichte von Suikoden 2 in einen Kuh-Anime zu quetschen, wäre ziemlich verrückt.
Ja, besonders Suikoden gehört ja noch zu den klassischen JRPGs, ne?
Ja.
Also, das ist halt groß. Aber Sie haben ja schon verschiedene in Anime reingebracht, mehr oder weniger. Die Persona-Dinger konnte man in Anime machen, ne? Da Tales of hatte eine Anime-Serie. Was waren noch? Valkyria Chronicles, obwohl ja, das war eher ein neueres Game gewesen. Die waren alle nicht schlecht, aber keiner von denen war der große Burner, ne? Mhm. Und irgendwie, ich erwarte sowas Ähnliches hier. Der wird bestimmt ganz okay.
Ja, mal sehen. Werden wir dann auf jeden Fall sehen. Ich hoffe, dass Konamis Animationsstudio da ein bisschen dann noch die Muskeln flexen lassen kann.
Jo.
Wie sie es auch in ihren Yu-Gi-Oh! Werbevideos machen. Dann haben wir einen neuen Trailer zu The Exiled Heavy Knight Knows How to Game the System. Und ja, der verrät uns, dass das eine Zwei-Kur-Serie sogar tatsächlich wird. Das ist das erste Mal, dass Gohans eine Zwei-Kur-Serie macht, wo die komplett am Stück läuft durch. Und oh, das ist so geil, wenn ich mir diesen Trailer angucke. YouTubes Bitrate weint.
Also, es sieht aber auch für Gohans Verhältnisse sehr hübsch aus, ja. Nicht nur, dass die typische Kamerafahrt wieder dabei ist, aber sie zeigen schon die Schokoladenseite mit Action und mit der Szene in der Stadt, wo viele Figuren sich gleichzeitig benehmen, ja, und alles. Es ist, ja.
Ist richtig gut. Also, ich hab da mega Bock drauf. Den Hate-Boner, den manche Leute für Gohans haben, kann ich nicht verstehen, wenn ich mir das angucke. Das ist echt, ich will doch, ich dafür bin ich da, dass das so over the top ist, dass das so unhinged ist. Wie viele einzelne Haarsträhnen die jeweils immer animieren. Das ist geil.
Ich frag mich, wie es Gohans schafft, seine Leute zu halten, die diesen Kram mitmachen, ne? Oder ob die einfach von Anfang an alles Besessene sind. Ne? Schon immer waren und ja, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, das werde ich mir angucken. Ich habe ja viele Gohans-Sachen einfach nur mal ein bisschen reingeschnuppert und dann aufgehört, außer vielleicht das letzte mit der großen Katze, ne?
Ja,
The Masterful Cat is Depressed. Das war toll, das habe ich zu Ende geguckt, aber jetzt macht Gohans Fantasy-Kram, das total nach meinem Scheiß aussieht.
Ja.
Da muss ich gucken.
Ich meine, das Traurige ist halt, dass viele von den Original Anime, die Gohans halt macht, leiden halt sehr darunter, dass die Drehbücher absolut scheiße sind. Mhm. Hier haben wir halt, ne, so eine typische Light Novel Fantasy Geschichte. Mal gucken.
Mhm.
Aber es wird auf jeden Fall geil aussehen.
Jo.
Ab 2. Juli geht das dann an den Start, dann halt direkt für ein halbes Jahr.
Jo.
Dann haben wir Matsurika Kanrin und das ist, ja, da haben wir einen neuen Trailer bekommen, der uns verrät, dass die Anime im Januar 2027 an den Start gehen soll, also Anfang nächsten Jahres, ist ein Hofdrama eben am chinesischen Hofe. Und eben im Speziellen um eine Protagonistin, die ja halt am Hofe arbeitet, bekannt ist für ihr gutes Gedächtnis und dann irgendwie so mehr oder weniger vom Kaiser selbst zu einer Art Fake Date eingeladen wird. Und ja, jetzt haben wir eben die Infos, dass es halt Anfang nächsten Jahres kommt und dass es bei Studio Maho Film animiert wird. Und die ja zuletzt Blue Miburu gemacht haben. Und dann dachte ich mir so zuerst, okay, ja, das wird halt wieder unter Maho-Film, ne, wird halt einfach so dann wieder das Nötigste, so mehr oder weniger animiert.
Mhm.
Dann lese ich aber noch, welche Namen dran beteiligt sind. Und aus irgendeinem Grund als Supervising Director haben wir Takeshi Mori. Ein Regisseur von Guns Myth Cats. Oder auch Otaku no Video. Er ist ja eine Zeit kurz nach der Gründung bei Gainax für ein paar Jahre gewesen. Und ja, den haben wir hier als Supervising Director. Der eigentliche Regisseur ist Yuichi Nakazawa. Da hatte ich vorhin nur gesehen den Titel irgendwas mit Dudes VR MMORPG Playthrough oder irgendwie so hieß der Anime. vorher Regie geführt. Ja.
Ja, 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 ja.
Interessant, dass der hier auftaucht. Ich meine, Takeshi Mori ist immer noch fleißig natürlich in Anime unterwegs. Er hat schon sehr, 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 sehr lange nichts mehr Regie geführt. Aber er macht immer noch Storyboards und teilweise einzelne Episoden. Ja, da jo. war ich dann irgendwie kurios, dass der hier ist.
Ach Gott, ja. Ich will eher gern wissen, wie die Story geschrieben ist. Ne? Die Romanreihe, die Vorlage, ob die was da hergibt. Weil im Endeffekt ist ja nichts Neues. Ne? Das schlaue Mädchen an einem fiktiven chinesischen Fantasyhof, ne?
Ja.
Hatten wir ja auch einen großen Erfolg, ne,
mit der Apothekerin. Ist in letzter Zeit auch ziemlich beliebt, ja.
Ja.
Ja, mal gucken. Wir haben noch die zweite Staffel von Hotel Inhumans mit einer Ankündigung. Zwar, dass das im Oktober starten wird. Das ist dann, ja, etwas mehr als ein Jahr nach der ersten Staffel. Die erste Staffel kam ja in der Sommersaison letztes Jahr, 2025. Und dann geht die Serie eben zu Ende im Herbst.
Ah, oh, okay, die zweite Staffel wird auf jeden Fall das Ende sein.
Yes.
Ah, auch gut.
Wir haben auch endlich Termine für Episoden 11 bis 13 von Chitose is in the Ramone Bottle. Das ist ja Ende letzten Jahres gelaufen zunächst. Hatte dann sehr große Produktionsschwierigkeiten und Episoden sind immer wieder verschoben worden. Bis dann eigentlich nur 10 Episoden tatsächlich irgendwie noch bis Dezember gelaufen sind. Und länger gab es jetzt keinen Termin, wann die letzten 3 Folgen der ersten Hälfte der Serie kommen werden. Jetzt haben wir es, und zwar Ende März, ab 30. bis 31. April werden diese letzten 3 Folgen gezeigt. Das ist dann das Ende der ersten Hälfte der Serie. Da wurde ja nämlich schon von Anfang an bekannt gegeben, dass es eine 2-Kur-Serie sein soll. Wann wir die zweite Hälfte dann tatsächlich bekommen, müssen die wahrscheinlich selber noch herausfinden.
Ja, wenigstens haben sie es geschafft, es nachzuholen.
Ja. Dann, es gab ja jetzt Ende Februar dieses Event, wo ja auch der neue Evangelion-Anime angekündigt worden ist. Das 30-jährige Jubiläum von Evangelion. Da ist ein neuer Kurzfilm gezeigt worden. Und dieser Kurzfilm ist jetzt auch schon auf Karas offiziellem YouTube-Kanal zum Angucken. Die yep. Situation, wie es dazu gekommen ist, war alles ein bisschen kurios tatsächlich. Es sind nämlich Cam-Rips von dem Film durch das Internet geflogen. Und Kara hatte dann Takedowns über YouTube eben dazu geschickt. Und in dieser Takedown-Notice war dann eben auch für YouTube, damit sie wissen, ne, was das Originalmaterial ist, eben 4K-Material von dem Kurzfilm. Der ganze Kurzfilm bereits in 4K, bevor er auf Karas offiziellem YouTube-Account gelandet ist. Und dann nur wenige Stunden, nachdem der Film quasi geleakt ist und auch Leute direkt englische Untertitel dazu gemacht hatten, kam dann von Kara auf einmal die offizielle Ankündigung, in ein paar Stunden gibt es den Film auf unserem YouTube-Kanal.
Oh Mann, was ein Chaos. Aber hey, uns soll's recht sein. Ich habe mir auch gleich mal angeguckt und er ist lustig. Er ist lustig. Im Endeffekt kriegt Asuka ihre ähnliche Episode wie im Ende der Original-Fernsehserie. Ne? So ein kleines bisschen so ein innerer Monolog, auseinandersetzen mit ihren Problemen und ihrer Welt, mit so wilden Zusammenschnitten von unterschiedlichen Paralleluniversen, ne? Wie die Welt, wie die Geschichte verlaufen hätte können. Und ja, es ist aber eher auf lustig gemacht, nicht so auf dramatisch.
Ja, tatsächlich, ja.
Es ist spaßig. Es ist ein feines Ding.
Ich finde es auch sehr interessant, der ganze Kurzfilm ist in 4:3 und der Zeichenstil versucht sehr klar so zu versuchen, jetzt zwar in digital, aber halt den Original-TV-Anime eher nachzuahmen.
Ja, ja, sie haben ja auch eine Menge Szenen aus dem alten TV-Anime da drin und sie haben sich bemüht, dass es man nicht unterscheiden kann, ne, die neuen Sachen von den alten Sachen.
Ja, also schon sehr gut umgesetzt. Und ja, innerhalb der ersten 24 Stunden hat dann dieser Kurzfilm auch direkt fast 3 Millionen Views auf YouTube bekommen. Die Leute sind hungrig, the kids yearn for the Evangelion. Und jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, also 3 Tage ist das Ding jetzt schon online, sind wir gerade bei 4,3 Millionen Aufrufen.
Das ist echt nicht schlecht.
Ja, also da wird sofort Recht gegeben, im Prinzip. Wird Kara sofort Recht gegeben, einen neuen Evangelion-Anime jetzt zu machen.
Oh mein.
Dann, wir haben einen ersten Trailer für die Anime-Adaption von Red River. Da gab es auch vor ein paar Wochen die Ankündigung, ein alter Shoujo-Klassiker-Manga, der jetzt eine Anime-Adaption bekommen soll. Und das ist auch wieder so ein Trailer, der ist rough. Der ist rough. Da ist es wieder viel, so Figuren stehen so ein bisschen auf der Stelle, so die paar Action-Shots, die so ein bisschen drin sind, sind nicht unbedingt gut animiert. Ja, sieht so, also sieht sehr mittelmäßig aus, um es noch mal zu sagen.
Komplettes Sparprogramm.
Ja, was sicherlich ziemlich schade ist für viele Leute, die sich jetzt auf eine Anime-Adaption dazu gefreut hatten, nach so vielen Jahren. Es bleibt dann halt noch aus, wie viel davon überhaupt irgendwie umgesetzt wird. Ist ja ein sehr, sehr langer Manga, 28 Bände.
Jo.
Ja, wir wissen ja jetzt halt nur erstmal, im Juli wird es dann losgehen, wird eben bei Tezuka, bei Tatsunoko Production gemacht. Mal gucken. Das ist jetzt ehrlich gesagt ein Trailer, den gucke ich mir so an und bin jetzt erstmal nicht so gespannt drauf.
Ach Gott, ich weiß nicht. Ich muss auch sagen, als ich mal vor Ewigkeiten versucht habe, den Manga zu lesen, er war auch nicht umwerfend gezeichnet. Ich denke mal, der wird einen Charme haben, der wird andere Qualitäten haben, aber ob die Serie das dann schafft, ne? Es ist immer so schwer, von jemandem zu erwarten, dass er dann erstmal 10 Folgen guckt, weil es später auf jeden Fall gut wird, ne? So dass heutzutage haben die Leute nicht so viel Geduld, ne?
Das stimmt, ja. Und ein Trailer, einen neuen haben wir noch und der löst bei mir was ganz anderes aus. Da freue ich mich nämlich umso mehr, denn das ist die Serie, wo unser Protagonist gesagt hat, dass er gerne das Gerippe eines Helden werden möchte. Oder nicht nur das Gerippe, sondern ein einzelnes Rippenstück.
Ein Rippchen.
Ja. Und hier haben wir jetzt den ersten Trailer dafür endlich. Die Serie beginnt ja in einem Monat schon, am 7. April. Und das ist auch noch so das eine Ding, wo ich immer noch etwas nervös drum bin. Wird ja bei 2 Studios gemacht, mit Qzilla und SOK, die beide sehr, sehr tief in dieser Web3 und NFT und AI-Sache drin sind. Und wo ich jetzt diesen Trailer aber eben geguckt habe, also mir ist jetzt hier zum einen erstmal keine AI drin aufgefallen, zum anderen gefällt er mir echt sehr gut.
Ja.
Weil er halt echt krass abgedreht ist und ein richtig krasser Multimedia-Mix.
Das ist das Lustige, ne? Animes werden ja sehr oft produziert, auch heute noch, weil sie gute Werbung sind, ne? Und bei der guten Werbung will man nicht knausern, also haben sie hier nicht versucht, irgendwie einen schlechten Eindruck zu machen. Ne? Das ist wirklich ein wilder Scheiß. Die haben den Freiheiten gelassen, das ist nicht normal. Das ist wie bei Pop Team Epic oder was?
Es sieht wirklich sehr danach aus. Also das könnte auch was sein, was das Studio von Pop Team Epic sonst machen würde. Aber da sind so viele verschiedene Artstyles drin und halt, ne, handgezeichnetes, Computergrafiken, Live-Action-Sequenzen, irgendwas mit Puppen ist auch für eine Sekunde zu sehen. Und es wird halt irgendwie drum gehen, schätze ich mal, dass halt unser Protagonist immer wieder reinkarniert wird in andere Isekai-Geschichten quasi. Und ich schätze mal, die Idee ist dann, diese zu differenzieren durch die verschiedenen Artstyles. Könnte wirklich interessant werden. Also könnte eine lustige Satire auf das Isekai-Genre tatsächlich werden. Oder zumindest ein sehr abgedrehtes.
Ja, also wenn dieses reine Chaos von dem Trailer andauernd in der Serie da. Das kann ich mir aber auch vorstellen, dass es ein bisschen anstrengend wird auf die Zeit. Ne?
Mal gucken, wie es dann letztlich gepaced ist in der eigentlichen Serie. Dann, ja, haben wir noch ein paar News abseits vom Rest und wir müssen leider wieder mit einer Todesmeldung anfangen. Und zwar Nozomi Aoki ist im Alter von 94 gestorben, ist zum Glück ein sehr, sehr stolzes Alter, muss man mal ehrlich sagen. Gerade hat viele Anime-Soundtracks und vor allem Theme-Songs auch gemacht in den so 60er, 70er, 80ern. Am meisten für das Galaxy Express 999-Franchise, also wohl für die TV-Serie, für den Film, den ich auch letztens im Anime Slam Podcast besprochen habe und da er auch sehr viel Lob für den Soundtrack übrig hatte und halt auch die ganzen Specials und so, die dafür rausgekommen sind, aber auch eben Theme-Songs für die erste Devilman-Serie und Soundtrack für die erste Akumakun-Serie, die auch, meine ich, aus den 60ern sein müsste. Und auch die erste Fist of the North Star Serie hat er den Soundtrack zu gemacht.
Meine Fresse. Das ist ein Ding. Das ist lauter wildes Zeugs. Wenn ich mir gucke, dass es so hier die, auch so von den Familienserien, ne? Wie Lady Georgie und so, von diesen Kinderbuchserien da Musik gemacht hat. Mhm. Er hat echt alles Mögliche gemacht.
Ja, sehr viel Unterschiedliches dabei. Auch sowas, ich sag mal, legendäres wie Genma Wars.
Jo.
Ja, ist jetzt halt leider, wie gesagt, ist eines natürlichen Todes gestorben im Alter von 94 und einen starken Eindruck auf jeden Fall hinterlassen dann in den 70ern und 80ern mit wirklich guten Soundtracks.
Jo, Wahnsinnssache. Er war 1931 geboren. Gute Güte, der hat sehr viel gesehen, wie die Welt sich verändert hat.
Das stimmt. Dann Panik am Manga-Markt. Denn die All Japan Magazine and Book Publishers and Editors Association hat ihre Studie zur 2025 nun veröffentlicht zur Manga-Industrie. Und da haben wir zum ersten Mal seit Jahren einen Rückgang. Der um 1,7% ist das Market Value in 2025 zurückgegangen. Wir sind bei 692 Milliarden Yen, also so ungefähr 4 Milliarden Euro im Vergleich zu den 704 Milliarden Yen, die es in 2024 waren.
Ja, ganz ehrlich, ich glaube, das ist, hängt mehr mit so dem Gefühl zusammen, von wegen, oh, das ist schlimm, dass wir nicht wachsen, aber so richtig wachsen tut ja schon seit 5 Jahren nicht mehr. Ja, also es gab merklich Wachstum, ne, von 2017 bis 2020 und 21. Das ja. War schon. Aber seit 2021 ist es nicht, hat sich nicht viel groß verändert. Es ist eigentlich im Endeffekt ein Rechenfehler fast schon.
Wir hatten halt in 2020 wirklich einen unglaublichen Jump durch die Pandemie. Ja. Also da ist der Manga-Markt einfach explodiert.
Ja.
Und ja, jetzt ist es halt eben zum ersten Mal seit 2017 zurückgegangen, um nicht unbedingt viel eigentlich. Und es gibt natürlich noch ein paar interessante Details hier mit dazu. Zum einen, die Print-Sales sind recht drastisch zurückgegangen.
Ja.
Die sind um 14,4% gesunken, sind jetzt immer noch stolze 126 Milliarden Yen, während dafür der digitale Markt nochmal ein bisschen gestiegen ist um 2,9% und jetzt 527,3 Milliarden Yen ausmacht, also 76,1% des Manga-Markts und in dieser Zahl inkludiert sind wohl auch Subscription-Dienste im Manga-Service. Und da ergibt es für mich eigentlich ziemlich viel Sinn, dass dann das Overall zurückgeht, weil digital ist halt günstiger. Die machen ja automatisch weniger Geld eigentlich mit diesen Abos und mit digitalen Verkäufen als mit Print.
Ja, deswegen, das Geld ist nicht unbedingt der allerbeste, ja, also das Zeichen für die, wie gesund der Markt ist, ne? Wahrscheinlich, die Leute lesen wahrscheinlich jetzt noch mehr Manga als vor 2 Jahren, ne?
Ja, das kann, macht halt kann nicht immer so noch gut sein. Ja.
Aber ja, das mit den gedruckten Zeugs, das sieht man deutlich. Die sind zwar auch gesprungen dann in 2020 und 2021, aber 2023 waren sie schon auf dem Niveau von dem Jahr davor der Pandemie, ne? Mhm. Und seitdem, also seit 2021 geht es eigentlich steil bergab, ne? Deutlich.
Ja, also die Zahlen sind halt immer noch ziemlich erstaunlich und es ist jetzt hier halt nur für den japanischen Markt und ich glaube, das hat jetzt halt dort einfach seinen Zenit erreicht. Also kann sehr viel sein. Mehr wird da nicht rauszukratzen sein.
Ich meine, das sehen wir auch bei anderen Sachen wie Anime schon seit einer Weile, dass wenn was sich bewegt in Japan, dann ist es nicht in großen Sprüngen, während der Rest der Welt auf einmal richtig Heißhunger bekommt auf Anime und Manga.
Ja. Also da ist auf jeden Fall noch mehr rauszuholen, auch wenn die japanischen Publisher aktuell denken, dass sie das einfach mit der AI-Translations gut machen können, mehr Geld einfach im Prinzip zu generieren.
Ja, ich meine, es gibt ja genug davon, die wissen, dass sie sich der Welt zuwenden müssen. Das haben wir ja schon öfters besprochen, ne? Dass die irgendwie mehr für weltweiten Vertrieb machen wollen, mehr da direkt die Finger drin haben möchten. Aber Sie müssen halt einen guten Eindruck machen, ne, wenn sie in die große, weite Welt wollen. Und mit KI ist der Eindruck im Moment nicht so gut.
Ja, ja. Also eigentlich geht es dem Manga-Markt in Japan noch gut. Wir haben jetzt halt immer mal wieder so Nachrichten, auch jetzt letzte Woche wieder, dass so einzelne Magazine aufhören. Da werden dann die Reihen oft in Online-Magazine dann stattdessen transferiert. Ja. Und das ist halt jetzt einfach die Lebensrealität. Bücher werden nie verschwinden, die werden immer eine Sammlerwert vor allem auch haben. Also gerade, es wird immer Leute geben, die das Physische mehr mögen und das mögen, sowas in ihr Regal zu stecken. Und da wird immer auch Geld zu holen sein, definitiv. Aber die Realität ist, dass die meisten heute digital lesen.
Ja, ja. Ich meine, wenn ich mich an Schallplatten erinnere, da hatte ich auch sehr lange gedacht, dass die wirklich halt aussterben. Weil die waren ja schon von den CDs abgelöst in den 80ern, ne, 90ern. Und wie hätte sich das jemand vorstellen können, dass Schallplatten überleben? Aber nein, Schallplatten sind nicht tot zu kriegen. Sie haben sich ihre kleine Nische geholt, ne, und bleiben dort.
Genau, und sind halt genauso für Sammler gedacht. Ja,
ja, und garantiert bei Drucksachen, die werden eine größere Nische sich krallen als Schallplatten. Na?
Das denke ich auch, ja. Dann, Twin Engine hat Anteile von Studio Nut gekauft. Jo. Studio Nut ist ja auch ein Anime-Studio, was ich sehr, sehr gerne mag, weil die haben bisher eigentlich nur wirklich großartige Anime gemacht. Saga of Tanya the Evil, Decadence, Blue Giant, Positive Negative Angler. Und ja, jetzt hat eben Twin Engine eine bestimmte Anzahl an Shares, die sie jetzt nicht öffentlich geteilt haben, von Studio Nut gekauft und sie mit in ihr EOTA-Team aufgenommen. Das ist ein Produktionssystem, wo halt zahlreiche Studios, die Twin Engine besitzt oder an denen sie Anteile besitzen oder mit denen sie Kooperationen haben, drin sitzen, um sich Ressourcen zu teilen. Da ist jetzt Nut eben ein Teil davon. Zuvor sind da auch schon Colorido drin oder Studio Kafka, Scooter Films, Studio Daisy. Ja. Und ja, jetzt ist in diesem großen Kreis Bildchen, was Twin Engines auf ihrer Webseite dann auch direkt geupdatet haben, eben das Logo von Nut mit daneben.
Ja, ehrlich gesagt müsste man diese Grafik ein bisschen verändern, weil bei Twin Engine ist es ja ein bisschen komisch. Ne? Das ist ja nicht wie so eine Firma, eine große, die einfach nur andere Studios einkauft. Ne?
Yes.
So ist es ja nicht. Die meisten von den Dinger sind ja irgendwie aus Twin Engine hervorgegangen. Ne? So irgendwie Tochterdinger.
Genau, sie haben Studio Kafka zum Beispiel gegründet. Genostudio meine ich auch. Das sind ehemalige Manglobe-Leute, als das Studio zerfallen ist.
Mhm.
Und es ist, also sie gründen sowohl Studios und kaufen, also so kaufen so ein paar ein. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, was das letzte war. Sie hatten auf jeden Fall welche eingekauft, aber viel ist so auf eine gewisse Kooperationsbasis. So Wit Studio hat auch mal zu diesem EOTA-Team gehört und tun es jetzt halt nicht mehr. Das fluktuiert auch ein bisschen.
Das ist eine wilde Mischung, ne? Nicht, die Beziehungen sind nicht für alle Studios gleich, ne? Eigentlich sollte man die einfirmen, von wegen, welches da Tochterfirmen sind, welches einfach nur Freunde sind, mit denen man zusammenarbeitet, welche wo sie Anteile haben und etc. Für mehr. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine komplizierte Sache.
Oh, das stimmt, ja. Es ist noch. Ich meine, es ist immer noch ein relativ einzigartiges Konzept, was Twin Engine verfolgt und was jetzt auch schon seit über 10 Jahren funktioniert hat und zahlreiche interessante Anime ja auch hervorgebracht hat. Und da bin ich recht froh drum. Also Twin Engine ist halt, macht halt vor allem sehr, sehr viel eben für eine ältere Zielgruppe mit sowas wie halt Golden Kamuy, Hell's Paradise, die Mononoke, The Movie Sachen. Und ja, und ein Studio NAT da halt mit drin zu sehen und dann vielleicht den anderen Studios da drin auch noch aushelfen zu können oder sonst was oder selber Hilfe zu bekommen. Meinetwegen auch ganz gerne, weil die bisher halt, was sie ja bisher halt abgeliefert haben, ist halt fantastisch. Dann, Anime Japan hat eine Umfrage auf ihrer Webseite, wo sie, wie sie es jedes Jahr machen, gefragt haben, welche Manga möchtet ihr denn bitte animiert sehen? Und diese Umfragen sind innerhalb der letzten paar Jahre auch immer größer geworden. Dieses Jahr haben 222.000 Leute teilgenommen. Es ist also schon eine ziemlich große Menge an JapanerInnen, die da eben gesagt haben, das sind Manga, die wir hätten gerne in Anime-Form. Und da hat Anime Japan jetzt eben veröffentlicht, was die Top 10 sind. Da können wir mal kurz drüber gucken. Da sind ein paar interessante Sachen dabei. Platz 1 ist etwas, das hatte ich bisher auch noch nicht von gehört. Namens The Mortifying Idea of Being Seen.
Ja, sieht aus wie eine romantische Komödie am Arbeitsplatz.
Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es am Arbeitsplatz war. Ich hatte vorhin mal kurz nachgeguckt. Ich meine, das waren was, nee, nicht auch Schülerinnen? Die Mortifying Idea. Auf jeden Fall, was ich gesehen hatte, klingt so ein bisschen, als wäre es ein bisschen mehr Horny-Variante von Kaguya-sama.
Okay.
So, das sind halt zwei Figuren, die sind halt sehr attraktiv und werden halt von ihren, also viele Leute stehen halt auch jeweils auf die, aber die beiden stehen halt nun mal auch sehr auf sich und versuchen sich im Prinzip dazu zu bringen, so wer als Erster aufgibt und dem anderen auch wieder die Liebe gesteht, so, ne, das Spielchen.
Okay, ja, wer zuerst Gun verliert, oder was? Okay. Von mir aus, ja. Es ist echt schwer, Infos zu bekommen, ne, selbst Viz Manga hat da nur einen Satz für den Inhalt, auf Wikipedia steht gar nichts und
Ja, so diese kurzen Beschreibungen auch immer, dass die halt nichts sagen. Aber ja, gut, dass das Cover einen Pfeil hat, was auf die großen Brüste von der Protagonistin zeigt, die hätte ich sonst nicht gesehen. Platz 2 ist etwas namens Strikeout Pitch. Ist anscheinend ein Baseball-Manga. Habe ich mich jetzt auch noch nicht groß so mit weiter beschäftigt. Ist auch von einem Mangaka, der hatte vorher schon eine Serie bei Shonen Jump Plus am Laufen namens Hyper Inflation. Passt sehr gut aktuell so. Hat jetzt, weiß ich, halt, ich habe halt so das Cover gesehen und muss halt auch so sagen, so das Character Design davon hat mich jetzt auch noch nicht so unbedingt angesprochen. Läuft anscheinend auch auf Shonen Jump Plus.
Er sieht irgendwie aus wie so eine Devilman-Figur.
Schon, ja.
Besonders, wenn du in den Manga mal kurz reinguckst auf Manga Plus bei Shueisha. Es sieht wirklich so ein bisschen Gonagai-mäßig aus, wie der Kerl gezeichnet ist.
Okay. Das dritte, da war ich dann komplett verwirrt von. Ketsu Battler.
Hm.
Das ist ein Manga, das ist ein Tie-In zu einem Videospiel. Dieses Videospiel gibt's nur auf der Switch und ist ein Kusuge im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist wirklich, sieht so billig wie möglich aus. Und das Spielprinzip ist, dass man sich einen Joy-Con zwischen die Arschbacken klemmt und dann halt so hart wackeln muss mit seinem Hintern wie möglich, um damit den anderen zu besiegen.
Okay, also warum zum Geier ist da Shin-chan nicht dabei als Figur? Das wäre doch absolut perfekt.
Stimmt. Ja. Und ja, die Leute mögen anscheinend den Manga, den es dazu gibt. Oder vielleicht sind das einfach nur sehr, sehr viele Trollvotes.
Du meinst ein gigantischer Shitpost? Ja, von mir aus, gerne.
Wir müssen jetzt nicht im Detail noch über alle anderen gehen. Was mir auf jeden Fall noch rausgestochen ist, ist Gal Yuri, ein Yuri-Manga zwischen zwei Gals von der Mangaka von The Duke of Death and His Mate. Was ja auch schon eine komplette Anime-Adaption bekommen hat, die wohl auch sehr, sehr putzig sein soll, muss ich auch immer noch mal reingucken. Das ist auf dem 5. Platz hier gelandet. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist On and Off, Work-Life Imbalance, ist ja, mehr oder weniger die Geschichte, die Story so ähnlich im Konzept wie hier the guy I meet, I thought was a boy, irgendwie sowas, dieser Manga, der sehr, sehr grün ist. Dieser Yuri-Manga, der sehr, sehr viel Grün hat.
Okay, weil vom Cover sieht es aus wie Paradise Kiss.
Ja, ich wollte es damit nur gerade vergleichen. Weil dieses On and Off ist im Prinzip, ja, das sind ist so die Hetero-Variante davon. Das sind zwei Figuren, die beide im gleichen Office arbeiten und beide in ihrer Freizeit aber halt, ja, sehr andere Identitäten annehmen. Die eine wird dann halt zum Punk-Girl und er wird zur Lolita.
Okay.
Ja. Was auch noch dabei ist, ist Dinosaur Sanctuary. Das war, meine ich, ja auch schon öfters dabei. Also das hat eine sehr, sehr große Fanbase wirklich. Ein Manga eben, wo es ja darum geht, was wäre, wenn in Jurassic Park der ganze Park nicht nach hinten losgeht, sondern tatsächlich alles glatt läuft und wir uns einfach nur wie in einem Zoo halt um die Dinos kümmern müssen. Ist auch ein fantastisch gezeichnetes Ding. Also würde ich mich auch sehr, sehr um eine Anime-Adaption drüber freuen. Und Centuria ist noch ganz am Boden, ist auf Platz 10, das hatte ich zuletzt nicht für März, aber ich glaube im Februar in der Monatsvorschau gehabt. Auch einen Dark Fantasy Manga, sehr wie inspiriert halt von sowas wie Berserk.
Jo, lauter krasses Zeugs, also Manga sind gerade sehr viel interessante unterwegs.
Immer eigentlich. Sie müssen immer halt nur auch die Aufmerksamkeit bekommen. Ja, eine News zuletzt noch, wo ich dich irgendwie lustig fand. Gundam hat jetzt eine Collaboration mit Apex Legends. Zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, geht es morgen los, am 11. März. Könnt ihr Skins für eure Apex Legends Heroes bekommen, die dann halt Gundams sind. Es gibt auch eine neue Map, die sehr angelehnt aussieht wie die zerstörte Kolonie aus Gundam Unicorn.
Huh.
Und ja, ich dachte mir halt nur, als ich das gesehen habe, wisst ihr, welches Spiel in diesem Franchise eher für eine Gundam-Collab geeignet wäre? Das Spiel, was tatsächlich Mechas hat. Titanfall!
Aber Titanfall ist doch tot, oder? Mausetot.
Ja, leider.
Hey, das wäre aber ziemlich geil gewesen. Ne?
Ja, aber die Skins sehen alle wirklich, die sehen ganz gut aus und die haben auch alle irgendwie Special Moves und was weiß ich. Also das sieht ganz nett aus, wenn man Gundam und Apex-Fan ist, kriegt man hier auf jeden Fall eine Menge Fanservice geliefert. Ich bin halt nur eins davon.
Jo.
dann sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt wie immer auch mehr von uns hören, jeden zweiten Mittwoch im Anime-Slam-Podcast mit den Anime und Manga, die wir in letzter Zeit geschaut und gelesen haben. Und jeden Mittwoch gibt es auch noch Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan. Wir sind raus für heute. Tschüssi.
Ciao.